Einen wunderschönen guten Abend. Herzliches Willkommen zu unserem zweiten Teil unserer Serie Gott mit uns hier live aus Stuttgart. Herzlich willkommen auch allen diejenigen, die zugeschaltet sind auf julmediatv.de und ein herzliches Willkommen auch unseren Freunden aus Bulgarien im Nebenraum. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt gerade. Wunderbar, dass es geklappt hat mit der Übersetzung. Und wir sind im Geiste miteinander verbunden. Wer von uns war gestern Abend da? Auch ruhig melden, wenn Sie hinter dem Livestream sitzen. Wunderbar. Wir werden für alle, die nicht da gewesen sind oder die sich nicht mehr daran erinnern können, was wir gestern Abend gemacht haben, nur ganz kurz in anderthalb Minuten zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. Unser Thema war gestern Liebe auf den ersten Blick. Gottes Liebesgeschichte. Und wir haben gesehen, dass es einen speziellen Grund gab, warum Gott den Menschen geschaffen hat. Was war das Ziel, warum Gott den Menschen geschaffen hat? Was war der Sinn und Zweck davon? Gott wollte einen Menschen haben, der ihm Ähnliches, gleich ist. Und diese Gleichheit bezog sich auf sein Wesen, auf seinen Charakter. Gott wollte eine Liebesbeziehung zum Menschen. Und weil der Mensch natürlich von sich aus nicht richtig begriffen hat, worin eigentlich Liebe besteht, hat Gott was gemacht? Wie hat er es ihm veranschaulicht? Können wir uns erinnern? Was hat Gott getan, um die Liebesbeziehung zwischen Mensch und Gott zu veranschaulichen? Er hat ein Gleichnis geschaffen, nicht wahr? Er hat eine Frau geschaffen, dass der Mensch erkennt, so wie ich diese Frau liebe, so wie sie ähnlich ist zu mir, so soll auch ich ähnlich sein zu Gott. Und so wie Mann und Frau einander anhängen und ein Fleisch werden, so sollen Mann und, oder Frau und Gott was werden? Ein Geist, genau. Und wir haben gesehen, dass Gott das Ganze zusammenfasst unter dem Wort des Bundes. Gott möchte einen Bund mit uns eingehen. Und das Wort Bund bedeutet, dass da zwei Dinge verbunden sind. Und der biblische Bund hatte zwei Hauptcharakteristiken. Kann sich immer noch daran erinnern. Was waren die beiden Charakteristiken des Bundes, wie wir sie in Hebräer 8, Vers 10 und 11 angeschaut haben? Wir werden es jeden Abend wiederholen. Zuerst einmal soll das Gesetz Gottes, was nichts anderes ist als seine Liebe, wohin? In das Herz, in das Denken. Und zweitens heißt es dann, dass im Bund zwischen Gott und dem Menschen, so wie er von Gott gedacht ist, niemand den anderen belehrt und sagt, erkenne den Herrn, sondern jeder wird den Herrn selbst erkennen. Das heißt, jeder hat eine persönliche, direkte Beziehung zu Gott, die mit den Worten beschrieben wird, erkennen. Und wofür stand dieses Erkennen noch einmal? Für das, was zwischen Adam und Eva passiert ist, sodass Eva schwanger werden konnte, nicht wahr? Die intimste, hingebungsvollste Art, wie man überhaupt eins sein kann. Und dann haben wir gesehen, dass Adam und Eva die Augen verdreht worden sind, nicht wahr? Und dass sie aus diesem Bund herausgebrochen sind. Wodurch? Was ist passiert? Genau, durch die Sünde. Und Sünde war was? Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Und das Gesetz war nochmal was? Die Liebe. Es ist also die Übertretung der Liebe. Es ist eine Lieblosigkeit sozusagen. Und wenn ich aus der Liebe heraustrete, dann bin ich aus dem Bund herausgetreten. Und dann haben wir gesehen, dass Gott uns trotz all dem noch eine Chance gegeben hat, dass er unseren Blick wohin gewendet hat. Der Blick soll gehen nach oben. Und wir haben einige Beispiele angeschaut von Menschen im ersten Buch Mose, die trotzdem durch die Verheißungen Gottes, dass er einmal die Sünde hinwegnehmen wird als dritten Teil des Bundes, dass er diesen Bund neu aufrichten wird, die mit ihm gelebt haben. Kann jemand sich erinnern, welche Personen wir dort erwähnt haben? Wir haben vor allem über Abraham gesprochen, außerdem über Henoch, der mit Gott ging, nicht wahr? Und über Noah, der ebenfalls mit Gott ging. Und wir haben gesehen, dass in all diesen Geschichten Gott die Verheißung gegeben hat, da wird jemand kommen, der die Sünde, die Lieblosigkeit hinwegnimmt. Und wenn die Lieblosigkeit weggenommen ist, was haben wir dann? Wenn Lieblosigkeit hinweggenommen wird, was hat man dann? Liebe, dann hat man wieder den Bund. Deswegen muss die Sünde hinweggenommen werden, damit es wieder eine Verbindung gibt. Eine Sache sollte gestern ganz deutlich werden, ich hoffe, das haben wir alle verstanden. Entweder Bund oder Sünde. Beides geht nicht. Entweder Sünde oder Bund. Und heute wollen wir in das zweite Kapitel dieser gigantischen Liebesgeschichte einsteigen. In die zweite Episode sozusagen, in den nächsten Abschnitt dieses großen Dramas. Bevor wir das tun, möchte ich uns einladen, gemeinsam zu beten. Und dann werden wir direkt in unser Thema hineintauchen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir die Gelegenheit haben, erneut dein Wort zu studieren. Und dass wir die Gelegenheit haben, uns Gedanken zu machen, wie du bist und wie wir eins sein können mit dir. Und wenn wir jetzt einige Geschichten und Begebenheiten betrachten, Bibeltexte uns genauer unter die Lupe nehmen, dann bitten wir dich, dass du uns hilfst zu verstehen, wie sie auf unser Leben anwendbar sind, damit wir eine innige, tiefe Beziehung zu dir haben können und unseren Zweck, warum wir überhaupt hier sind auf der Welt, wirklich erfüllen können, nämlich dir ähnlich zu sein und dich zu lieben. Hab Dank dafür, Jesus, dass du jetzt gegenwärtig sein willst durch deinen Heiligen Geist, dass du alle Störende hinweg tun wirst. Amen. Wenn man jemanden wirklich ganz doll gern hat, also richtig liebt, und man sieht, der Person geht es richtig dreckig, wie fühlt man sich dann? Auch so, nicht wahr? Wenn man sieht, der Person, die man liebt, für die man das Beste wünscht, die befindet sich in einer miserablen Situation, dann hat man einen Wunsch. Was für einen Wunsch hat man? Ihr zu helfen, nicht wahr? Sie da rauszuholen. Eines der bekanntesten Motive von Liebesgeschichten ist das des starken Ritters, nicht wahr? Der seine Prinzessin aus irgendeiner gefährlichen Situation herausrettet, nicht wahr? Die irgendwo gefangen auf irgendeiner Burg ist und dann kommt er und rettet sie, nicht wahr? Vielleicht ein bisschen kitschig, aber irgendwo doch ganz tief drin, wahrscheinlich bei vielen von uns, nicht wahr? Wahrscheinlich viele von den Frauen wollten mal erobert werden, nicht wahr? Na, vielleicht auch nicht. Die Idee ist, jemand, der etwas investiert, der etwas auf sich nimmt, um jemand anders aus einer schlimmen Situation zu befreien und herauszuholen, der beweist damit seine Liebe. Und das zweite Kapitel der großen Liebesgeschichte zu finden im zweiten Band dieser 66-bändigen Geschichte in 2. Mose 2 berichtet uns von so einer Situation, wo die Geliebte Gottes, die er so sehr mochte, sich in einer miserablen Situation befand. Lesen wir gemeinsam in 2. Mose 2 und dort Vers 23. 2. Mose 2 und dort Vers 23. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Wir haben nicht die Zeit anzuschauen, wie im Detail sie gequält und geknechtet wurden, aber ihnen ging es miserabel, ihnen ging es dreckig, sie waren gefangen. Und der nächste Vers sagt uns, wie derjenige, der sie so sehr liebte, darüber gedacht hat. In Vers 24 heißt es, und Gott erhörte ihr Wehklagen und, was ist das nächste Wort? Und Gott? Gedachte, was heißt Gedachte? Erinnerte sich, ja, man könnte fast die Idee bekommen, Gott hat es vergessen. Hat Gott es vergessen? Nein, das heißt, er hat über etwas nachgedacht. Nee. Über was hat er nachgedacht, als er diese armen Israeliten dort in der Knechtschaft sah? Über was hat er nachgedacht? Es heißt hier, er gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob, also an all die Versprechungen, die er gemacht hat. Wir haben ja einige Geschichten von Abraham angeschaut, als Gott ihm versprochen hat, ich will deine Nachkommen machen, so reich anhaltig wie die Sterne am Himmel. Ich will meinen Sohn geben, in der Geschichte von 1. Mose 22. Gott denkt an seinen Bund, als er das Volk Israel sieht. Frage, befinden wir uns auch mal in der Knechtschaft? Schauen wir ganz kurz einen Bibeltext auf, den vielleicht manche kennen, manche nicht. In Johannes 8 und dort Vers 34, ein ganz fundamentaler Vers, um zu verstehen, was hier passiert, diesem zweiten Teil der Liebesgeschichte. In Johannes 8, Vers 34 heißt es, Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die was tut? Die was? Die Sünde tut, ist ein was? Ein Knecht der Sünde. Was ist Sünde nochmal? Übertretung des Gesetzes oder Gesetzlosigkeit. Was war das Gesetz? Liebe, also ist die Sünde Lieblosigkeit. Jeder, der Lieblosigkeit tut, ist ein Knecht der Lieblosigkeit. Mit anderen Worten, wenn ich mich aus der Liebesbeziehung von Gott entferne, kann ich nicht alleine zurück. Wir haben gestern ein Beispiel gesehen von Adam, der nur einen Schritt hinausging, nicht wahr? Diese komische Frucht hineingebissen hat und er konnte sich nicht mehr alleine entschuldigen. Alles, was er herausbrachte, war, sie ist schuld, du bist schuld. Von alleine war dann nichts mehr in ihm drinne zurückzukehren. Wir alle, wenn wir Sünde tun, sind Knechte unser selbst. Wir haben darüber gesprochen, wie es heißt, das Herz ist trügerisch. Wer kann es ergründen? Wir können von alleine nicht mehr raus. Aber das Tragische daran ist, wie uns Jesaja 59 und dort Vers 2 sagt, Jesaja 59 und dort Vers 2, dass wenn das passiert, wenn wir sündigen, etwas passiert mit dem Bund, wie wir es gestern schon angesprochen haben, es heißt dort, sondern eure Missetaten, was ist das nächste Wort? Was ist das nächste Wort?
Trennen.
Jetzt, wer von uns, nee, nicht melden, bitte nicht melden, aber ich denke, viele von uns haben schon eine Trennung erlebt, oder? Vielleicht nicht vom Ehepartner, aber vielleicht von einem guten Freund oder von einer früheren Beziehung. Trennung verursacht was für Gefühle? Schmerz. Und da heißt es hier, unsere Sünden oder unsere Missetaten trennen uns von unserem Gott. Eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das heißt, jede Sünde, jede Lieblosigkeit, jedes Übertreten seines Gesetzes bricht den Bund auseinander. Und das Problem ist, dass wir aus eigener Kraft nicht einen einzigen Schritt zurück auf ihn gehen können. Und in solch einer Situation befand sich auch das Volk Israel, sie waren in der Knechtschaft, aus eigener Kraft konnten sie nicht einen Schritt raus aus Israel begeben. Nicht einen einzigen. Aber Gott liebte sie. Wenn man sagt, man hat eine neue Geliebte, was für einen Ausdruck verwendet man manchmal? Was für Ausdrücke verwendet man heutzutage, um zu sagen, ich habe eine Geliebte? Eine neue Liebe, okay, sammeln wir ein paar. Es gibt jetzt keine falschen Antworten. Was sagen hier die anwesenden Personen, wenn sie neu verliebt sind oder immer noch verliebt sind? Eine neue Liebe, was noch? Eine Freundin oder ein Freund, okay? Was noch? Schatz, sehr gut. Was noch? Eine Flamme, nicht wahr? Das ist meine neue Flamme. Ich bin Feuer und Flamme für ihn. Ich bin entflammt. Wie hat Gott seine Liebe zum Volk Israel ausgedrückt? Schauen wir gemeinsam in 2. Mose 3. Wie hat er dem Mose, der das Volk Israel herausführen sollte, deutlich gemacht, wie er fühlt über dieses Volk Israel? In 2. Mose 3 und dort Vers 2 heißt es, als erschien ihm der Engel des Herrn, übrigens ein anderer Name für Jesus, in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Jesus erscheint und sagt, ich bin Feuer und Flamme für Israel. Schon darüber nachgedacht, dass Jesus dich seine Flamme nennen möchte? Dass er so entflammt ist für dich? Übrigens, die Bibel sagt das an vielen Stellen. Hebräer 12, 29, für die, die mitschreiben, heißt es, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Übrigens sagt die Bibel auch, haben wir gestern gesehen, denn Gott ist die Liebe. Und haben wir den gleichen Gedanken, dass Liebe in Wirklichkeit ein Feuer ist oder das Feuer eine Liebe ist. Und dieses verzehrende Feuer verzehrt eine einzige Sache. Weiß jemand, was dieses Feuer verzehrt? Und was ist Sünde? Lieblosigkeit. Die Liebe verzehrt die Lieblosigkeit. Das macht ja Sinn, oder? Überall, wo die Liebe hinkommt, kann da keine Lieblosigkeit sein. Denn entweder man hat Liebe oder Lieblosigkeit. Entweder man hat das Feuer Gottes oder man hat die Sünde. Beides kann nicht nebeneinander existieren. Sie schließen sich aus. Und so sagt Gott, ich liebe mein Volk so sehr, ich möchte es herausholen aus der Knechtschaft. Und dieser Gedanke wird weiter ausgeführt in 2. Mose 6. Schauen wir das ganz kurz an, in 2. Mose 6, Vers 4 und 5. Oder bis 6 vielmehr. In 2. Mose 6 sagt er, auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten gemacht und haben und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und ich will euch erlösen durch ein was? Durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Als Gott seine Prinzessin aus der Burg Ägypten befreit, da hat er alles aufgefahren, was möglich ist. Eine Plage nach der anderen. Er hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um seine Geliebte dort herauszuholen. Ist es ihm gelungen? Ist es ihm gelungen? Und einige gucken mich an und sagen, das kannst du nicht sagen. Das ist ja nur keine Entführung einer Geliebten gewesen. Das war halt der Auszug aus Ägypten. Schauen wir mal, wie Gott über diese Geschichte nachgedacht hat. Schauen wir mal ganz kurz in Hesekiel 16 und schauen uns an, wie Gott das damals empfunden hat. Da spricht Gott einige Jahrhunderte später noch einmal rückblickend auf diese Erfahrung, als er das Volk Israel herausgeholt hat. In Hesekiel 16 und dort ab Vers 4. Da spricht er zum Volk Israel und sagt, und mit deiner Geburt verhielt es sich so, an dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. Du bist doch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen. So verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Haben wir schon mal ein Neugeborenes in den Händen gehabt? Wenn es gerade geboren ist? Wie ist so ein Neugeborenes? Was für ein Gefühl hat man normalerweise, wenn so ein Neugeborenes in der Hand hält? Wunderschön, nicht wahr? Es ist so hilflos, nicht wahr? Aber was hier steht, können wir uns vorstellen, so ein kleines, neugeborenes Baby, das nichts kann, außer ein bisschen schreien. Es wird genommen, es wird nicht abgerieben, es wird nicht sauber gemacht, es wird nicht gewindelt, es wird so, wie es genommen wird, wie es aus dem Mutterschoß hervorkommt, genommen und aufs Feld gelegt. Interessiert mich nicht. So hilflos war das Volk Israel. So hilflos geht es uns, wenn wir ohne Gott sind. Und dann geht es weiter. In Vers 6, da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Kann man sich fast vorstellen, dieses kleine Baby, nicht wahr? Das zappelt und schreit und keiner hilft ihm. Und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst was? Du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Kann man sich das vorstellen, wie man einen Spaziergang macht und plötzlich kommt einem Feld entlang und da liegt so ein Neugeborenes? Was das auslöst im Herzen. Und so schaut Gott auf diese einzelnen Patriarchen, die da irgendwo durch die Wüste marschiert sind, auf die keiner geachtet hat, die nichts an diesem Leben gehabt haben. Und Gott sagt, ich möchte, dass ihr lebt. Ich sehe, dass ihr alleine aus der Sünde nicht herauskommt. Ich möchte euch retten. Und dann sagt er weiter in Vers 7. Ich ließ dich zu vielen Tausenden werden, wie das Gewächs des Feldes. Das ist jetzt, wo das Volk Israel aus den wenigen Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob zu einem großen Volk wurde. Ich ließ dich zu vielen Tausenden werden, wie das Gewächs des Feldes. Du bist herangewachsen. Jetzt achten wir auf die Beschreibung. Wahrscheinlich haben wir nicht mal geglaubt, dass Gott zu sowas in der Lage ist. Du bist herangewachsen und groß geworden. Aus dem kleinen Baby wird eine junge Dame. Und du gelangtest zur schönsten Blüte. Deine Brüste wölbten sich und dein Haar wuchs, aber du warst noch nackt und bloß. Kann man sich vorstellen, wie plötzlich aus diesem kleinen Baby eine attraktive junge Frau geworden ist? Gott hat gewartet bis zum richtigen Zeitpunkt und gewartet, bis sie eine schöne junge Frau war. Und dann heißt es in Vers 8, als ich nun an dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit da. Die Zeit der was? Die Liebe. Gott war Feuer und Flamme. Die Zeit war gekommen, die Frau herauszuholen, die Frau zu sich zu bringen, ein Date mit ihr zu machen. Er hatte sie lange beobachtet, nicht wahr? Wie sie herangewachsen ist. Und als sie alt genug war, als die Zeit der Liebe gekommen war, als ihre Brüste sich gewölbt haben, als die Haare lang genug waren, als sie alt genug war, eine eigene Entscheidung zu fällen, lud er sie ein. Er breitete seine Decke, wie es weiter heißt, hier aus. Es heißt, er breitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir auch und machte einen was? Einen was? Einen Bund mit dir. Warum? Es heißt hier weiter, mit dir spricht Gott der Herr und du wurdest mein. So denkt Gott über den Auszug aus Ägypten. Nicht eine Aneinanderreihung von Plagen und dann Durchzug durchs Rote Meer und dann, naja, die Geschichte da und die Geschichte da und die Geschichte da, von der Wüstenwanderung von einem Ort zum anderen. So denken wir meistens über den Auszug, nicht wahr? Geschichte nach Geschichte. Gott denkt anders drüber. Es war die Zeit, als er seine Geliebte herausholte aus Ägypten. Er war Feuer und Flamme für sie. Jetzt, wenn wir zum ersten, nehmen wir an, wir haben jemanden lange Zeit beobachtet, okay? Ich weiß nicht, ob das jemand nachempfinden kann. Jemand, den man lange so im Visier hat, nicht wahr? Man beobachtet ihn und denkt sich, jetzt ist der geeignete Zeitpunkt, nicht wahr? Man wartet die erstmal so ein bisschen, nicht wahr? Es gibt Leute, die warten auch nicht, die gehen sofort drauf los, aber man wartet ja meistens und auf den geeigneten Zeitpunkt und dann macht man irgendwann mal das erste Date aus, nicht wahr? Wo man sich mal richtig kennenlernen möchte. Jetzt, wohin geht man? Einen neutralen Ort, okay, ja. Einen neutralen Ort, wo es irgendwo, wo beide sozusagen hingekommen, nicht wahr? Ja, erstens, an einen halbwegs neutralen Ort. Wohin noch? Was muss noch dieser Ort haben? Muss romantisch sein, okay, ja, gut. Romantisch. Was noch?
Beide, was man gerne hat.
Ja, was man gerne hat, okay. Vor allem muss ein Ort sein, wo man für sich ist, nicht wahr? Man wird wahrscheinlich nicht auf dem Hauptbahnhof das erste Date haben, oder? Warum nicht? Weil man ist ja sowieso aufgeregt, nicht wahr? Das Herz klopft und man hat jetzt nicht noch Zeit, sich mit tausend anderen Dingen zu beschäftigen. Man möchte sich aufeinander konzentrieren können. Irgendwo, wo man Zeit füreinander hat, wo man nicht abgelenkt ist. Und so überlegt sich Gott, wohin kann ich sie führen für dieses erste Date? Einen romantischen Ort. Romantische Berge. Neutral. Sie müssen aus Ägypten kommen, ich muss vom Himmel kommen, nicht wahr? Wer hat den weiteren Weg gehabt? Gott, nicht wahr? Also hat schon darauf geachtet, dass das Volk nicht zu weit gehen musste. An einen Ort, wo wir ungestört sind. Ein Ort, wo ich sie kennenlernen kann. Bis dahin hatten sie vor allem wie Kontakt gehabt, das Volk und Gott. Wie haben sie miteinander kommuniziert? Durch den Mose, nicht wahr? Der Mose hat gesagt, so spricht der Herr, nicht wahr? Und dann hat das Volk gesagt, oh ja, das machen wir. Und Mose hat gesagt, ja, nicht wahr? Das Volk hat gesagt und immer hin und her. Und so ist das ja manchmal auch. Ich weiß nicht, kommen wir doch zurück zur 7. Klasse. Obwohl, gestern haben wir so viel gesagt, die waren in der 7. Klasse nicht verliebt, obwohl ich das immer noch nicht glaube. Da gibt es das ja auch ganz oft, nicht wahr? Dass man da jemanden hat, der einem dann die Liebesbriefe übermittelt, nicht wahr? Kannst du dem und dem das geben? Kennt das jemand? Genau, nicht wahr? Und dann so ein Kuppler. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man mal direkt miteinander sprechen muss, nicht wahr? Und möchte. Und so möchte Gott mit seinem Volk sprechen. Schauen wir gemeinsam zu 2. Mose 19. Das erste Date. Und das ist noch durch den Mittler Mose, der sie darauf vorbereitet, die letzten Instruktionen gibt, bevor sie sich dann gleich treffen werden. Diesem romantischen Berg. 2. Mose 19, Vers 4 bis 6, da heißt es, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf was? Auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und was? Gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Mose sagt, okay, das sage ich ihnen. Ich bereite sie doch vor. Was wünscht sich Gott dir? Was möchte er mit ihnen, mit dem Volk Israel erreichen? Ja, sie sind in Freiheit, genau. Er möchte, dass es sein Eigentum ist. Er ist ein besonderes Volk, nicht wahr? Und an diesem Volk möchte er demonstrieren, wie er wirklich ist. Er möchte die Liebesbeziehung, den Bund an diesem Volk demonstrieren. Und sie sollen zu Königen und Priestern werden, die dann allen anderen Menschen zeigen, wie man eine Beziehung zu Gott hat. Macht das Sinn? Gott möchte mit ihnen genau diesen Bund haben, den ursprünglich auch mal Adam und Eva hatten, nicht wahr? Ich möchte euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Das ist der ursprüngliche, der eigentliche Bund. Und dann kommt der große Tag. Übrigens, wenn man sich auf ein Date vorbereitet, was macht man? Nicht wahr? Dann macht man sich hübsch, nicht wahr? Haben sich die Israeliten auch ein bisschen hübsch gemacht? Oh, die mussten sich heiligen, nicht wahr? Sollten ihre Kleider waschen, heißt es. Der Tag kommt. 2. Mose 20. Und das allererste, was Gott sagt. Wir lesen Vers 20, Kapitel 20, Vers 1, heißt es, und Gott redete alle diese Worte und sprach. Da ist Gott bei der ersten Gelegenheit direkt zu seinem Volk zu sprechen. Und die Bibel sagt einen bekannten Vers, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Nicht wahr? Wenn man sein erstes Date hat, da fängt man nicht plötzlich an, über Aktienkurse zu reden, oder? Oder? Hat das jemand gemacht? Jedenfalls, Gott kommt sofort zum Punkt. Er fängt ja eine lange Einleitung an und sagt, wir machen erstmal hier die Regeln, wie man sich hier verhält am Sinai, nicht wahr? Damit Gott kommt direkt zur Kernsache. Er sagt genau, was in seinem Herzen ist. Was in seinem Herzen nochmal? Wie ist Gott? Liebe. Und Gott spricht. Jetzt, wenn Gott spricht, da gehen, physikalisch gesprochen, Schallwellen hin. Wohin? Wo gehen die Schallwellen hin? Zu den Ohren. Unser erster Abschnitt in diesem Thema war vom Busch zum Ohr. Die Liebe Gottes, die dort im Busch brannte, möchte vom Busch ins Ohr. Jetzt vom Ohr ist es nicht mehr weit wohin? Zum Gehirn. Und das Gehirn im biblischen Sprachgebrauch heißt wie? Herz. Da ist nicht mehr viel dazwischen. Gott hat es also fast erreicht. Wenn das Wort das Ohr erreicht, ist er fast schon am Herzen. Denn er möchte ja, das Gesetz wohin haben? Ins Herz, ins Denken, dass wir so sind wie er. Und so spricht er jetzt über die Liebe. Er sagt in Vers 2, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Jetzt, wenn man aus der Knechtschaft herausgeführt worden ist, wo befindet man sich? Freiheit. Schauen wir gemeinsam auf. 2. Korinther 3, Vers 17. Lasst euren Finger in 2. Mose 20. 2. Korinther 3, Vers 17. Da heißt es, der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist was? Freiheit. Also wenn die Israeliten in der Freiheit sind, wer war dort gegenwärtig? Der Geist Gottes. Jetzt ist es eine enorme Aussage. Halten wir kurz. Weiß jemand, wie der Geist Gottes im Neuen Testament unter welchem Symbol er beschrieben wird? Ja, er wird als Flamme beschrieben, genau, als Feuer, nicht wahr, das herabkommt? Was noch? Als Taube, als Wind, als Öl, das stimmt. Und als Körper? Als der Finger Gottes. Schon mal gehört, dass Gott die 10 Gebote mit seinem Finger auf Stein geschrieben hat? Stimmt. Schon mal gehört, dass Gott vorher die 10 Gebote mit seinem Finger Gottes ins Herz schreiben wollte? Die waren in der Freiheit. Und wo der Geist ist, da ist Freiheit. Wo Freiheit ist, da ist der Geist. Und Gott sprach zuallererst zum Ohr, um mit dem Geist Gottes hineinzudringen in das Denken, in das Fühlen, in das Sinnen. Er wollte seine Liebe, sein Gesetz hineingeben, dass es zu diesem Bund kommt. Und dann sagt er, jetzt beschreibt er seine Liebe. Und das Erste, was er sagt, ist relativ selbstverständlich, oder? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Warum? Ist es vernünftig für mich zu sagen, liebe Bea, du sollst keine Männer neben mir haben? Ist das vernünftig? Oder ist das übertrieben? Ist es eine freiheitsberaubende Einschränkung? Nein, es ist eine Definition der Liebe, richtig? Okay. Wie ist es mit dem nächsten Gebot? Du sollst keine Bildnisse machen. Wie wird sich wohl die Bea fühlen, wenn ich so sage, Bea, du brauchst eigentlich nicht mehr zu Hause wohnen. Ich habe so viele Bilder von dir gemacht. Ich habe sie mir überall hingehängt. Ich habe auch eine Puppe von dir. Sie sitzt auf der Couch. Ich brauche dich nicht mehr. Wie wird sie sich fühlen? Degradiert, oder? Wie kannst du mich? Wie können wir Götzenbilder anbieten? Das ist genau das Gleiche. Götzendienst ist, eine lebendige Person Gott einzutauschen gegen etwas völlig Degradierendes, was eigentlich unsere Beziehung untereinander ist, ein Gleichnis von unserer Beziehung zu Gott. Wie ist es mit dem nächsten Gebot? Du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Wie würde wohl meine Frau sich fühlen, wenn ich ihren Namen als ein Schimpfwort gebrauche? Wenn da irgendjemand Mist macht und ich sage, du bist ja eine Bär. Wie würde sie sich fühlen? Degradiert, oder? Wie fühlt sich Gott, wenn wir seinen Namen missbrauchen? Genau so. Gott stellt da keine willkürlichen Regeln auf. Er sagt nur, was Liebe ist. Er sagt, wenn du mich liebst, tust du das nicht. Wie ist es beim vierten Gebot? Du sollst den Sabbattag heiligen. Wozu? Was drückt er bei Liebe aus? Hab Zeit mit mir. Und das ist eine wahre Sache, nicht wahr? Wenn wir keine Zeit miteinander verbringen, wie können wir davon Liebe reden? Und das ist mal, wie haben wir gestern schon gesagt, mal eine Herausforderung, nicht wahr? Immer genügend Zeit miteinander zu verbringen. Und dann gehen die Gebote weiter. Wir haben ja gesehen, es gibt nicht nur Gebote direkt von Gott zu Mensch, sondern auch von Mensch zu Mensch. Und diese Gebote von Mensch zu Mensch sind ein was? Ein Gleichnis zu Gott zu Mensch. Zum Beispiel, wenn es heißt, du sollst deine Mutter und deinen Vater ehren. Was sagt uns das über die Beziehung zu unserem Gott? Er ist unser Vater, nicht wahr? Sagt die Bibel auch etwas über Mutterqualitäten von Gott? Wie einen seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten, sagt die Bibel. War jemand mal richtig als kleines Kind so richtig traurig zu seiner Mama gegangen und wurde getröstet? Das ist das, was Gott möchte, diese Art von Beziehung. Und so können wir durch alle die 10 Gebote durchgehen. Sie beschreiben die Liebe Gottes und er kommt hinab zu diesem ersten Date und sagt, genau so liebe ich dich. Willst du mich? Gott ist ziemlich auf den Punkt. Dann lesen wir in 2. Mose 20, Vers 18. Und das Volk nahm das Donnern und die Flammen da. Wofür steht das Feuer nochmal? Für die Liebe. Da war ein Erdbeben. Da war so verhörend. Das war aufregend. Ich meine, wenn wir einem die Liebe erklären, da pocht unser Herz auch, oder? Als Gott seine Liebe erklärt hat, da hat nicht nur das Herz gepocht, da hat die ganze Erde gepocht. Da war was los. Aber es heißt hier, als das Volk den Donner und die Flammen wahrnahm und den Schall der Schofahörner und den rauchenden Berg, als nun das Volk dies wahrnahm, was stand ihr dort? Was steht da bei euch? Zitterte es. Und stand wo? Von ferne. Als Gott seine Liebe erklärt, fürchtet sich das Volk. Frage, wer hat sich schon mal gefürchtet? Haben wir gestern gesprochen. Wer hat sich schon mal gefürchtet in der Bibel, als Gott kommt? Adam. Und wir haben gestern gesehen, wenn man sich fürchtet, ist es ein Beweis wofür? Unglaublich, ja? Wir haben gesagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Statt zu sagen, ja, wir wollen auch, sagen sie, warte mal einen Moment, das ist uns ein bisschen, Moment mal, noch nicht, ein bisschen zu schnell. Warum? Vers 20. Mose sagt, und er sprach zu Mose, Vers 29, Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Jetzt, wenn jemand sagt, fürchtet euch nicht, was können wir schlussfolgern über diese Menschen? Sie haben sich gefürchtet, nicht wahr? Hätte Mose das nicht gesagt. Sie haben sich gefürchtet, sie hatten Angst, sie hatten da keine Liebe in sich und sie wollten diese Liebe nicht so richtig ranlassen. Kann jemand sich vorstellen, warum? Diese Liebe kam als ein Wasser hinab. Ein Feuer. Und was macht das Feuer? Es verzehrt was? Die Sünde. Und die Sünde entsteht wo? Hier. Und das Feuer war schon hier. Und die Israeliten wussten, wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe und das Feuer hineinlasse in mein Herz, dann wird es meine Sünde verzehren. Ich müsste dann ja meine liebgewordenen Sünden aufgeben. Moment mal, warte mal, wir sind noch nicht so weit. Oh, es ist so schön, dass du uns aus Ägypten rausgeführt hast, aber aus der Sünde. Gott, ich bin so dankbar dafür, dass du mir aus dieser finanziellen Not herausgeworfen hast. Aber jetzt wird man nicht extrem, wenn es um diese kleinen Lebensstilsachen geht, nicht wahr? Gott, ich bin dir so dankbar, dass als ich zu dir gebetet habe, in dieser schlimmen Situation, als ich für die Prüfung lernen musste und es nicht geschafft habe und ich eine gute 1 bekommen habe, ich bin dir dankbar, dass du mir geholfen hast. Aber was, ich soll jetzt wirklich diese Sache aufgeben? Das kannst du nicht verlangen. Gott, ich finde dich gut, ich finde dich toll, ich danke dir, dass du mir hilfst, aber komm mir nicht zu nahe. Lass uns schön auf Distanz bleiben. Beziehung auf Distanz. Sie sagen in Vers 19 zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir was? Sterben. Sie haben verstanden, wenn sie eine Sünde festhalten und Gott hineinlassen, dann wird das Feuer der Liebe Gottes sie verzehren. Übrigens, sie sagen an einer anderen Stelle sagen sie, wir sind nur Menschen, wir können nicht zu Gott reden. Rede du mit ihm. Als ob Mose kein Mensch wäre. Aber irgendwie haben sie geahnt, dass bei Mose was anders war. Dass Mose mit Gott reden konnte, ohne zu sterben. Weil Mose sich gründlich bekehrt hatte, nicht wahr? Weil Mose ein neues Herz bekommen hatte. Das hatten sie noch nicht. Sie wollten schon Mitarbeiter und sie hatten keine Lust auf, manchmal schon, wie auf die Fleischtöpfe gibt es, nicht wahr? Aber so, Sklaverei, das war nicht ihre Sache. So Freiheit zu haben, das ist schon ganz prima. Aber ganz nahe mit Gott zu sein, so richtig ganz eng, so zu denken wie er und zu handeln wie er und das alles aufzugeben, was ihm nicht gefällt. Lass uns lieber jemanden haben, der zwischen uns steht, der weiterhin mit so die Kommunikation aufrechterhält, nicht wahr? Lass uns lieber mal eine formale Beziehung haben. Lass uns weiter über Facebook chatten, nicht wahr? Lass uns erstmal ein bisschen kennenlernen. Nicht zu direkt. Und eines der erstaunlichsten Dinge in der ganzen Geschichte der Bibel ist, dass Gott darauf eingegangen ist. Gott hat das Volk so sehr geliebt, dass er gesagt hat, okay, ich will euch nicht zwingen. Das wäre das Allerbeste für euch gewesen. Das Volk Israel verpasst am Berg Sinai eine gewaltige Chance. Und ich glaube, manchmal geht es uns auch so, dass Gott viel mehr in unserem Leben erreichen möchte und wir sagen, na warte mal, mach mal nicht so schnell, lass mir noch ein bisschen Zeit, nicht wahr? Ich muss erstmal drüber nachdenken und so weiter. Lass uns das erstmal auf einer Distanzebene halten. Gott geht darauf ein. Und was entsteht, ist das, was die Bibel den alten Bund nennt. Sie wollen gerne noch ein bisschen Sklaverei haben. Und Gott überlegt sich jetzt, wie kann ich ihnen erklären, dass das ziemlich dumm ist? Er kommt auf eine gute Idee. Er gibt ihnen ein Gesetz über Sklaverei. Schauen wir mal in 2. Mose 21. Und jetzt kommen eine Haufen von Gesetzen, wo der Bibelleser fragt, was soll das denn, was soll das denn? Das ist ein bisschen, was nützt mir das heute noch, nicht wahr? Aber all diese Gesetze in 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose haben einen Zweck, sie sollten dem Volk, das noch nicht bereit war, zu einer echten Verbindung helfen zu verstehen, wie Gott wirklich ist. Lesen wir mal 2. Mose 21, ab Vers 2. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er 6 Jahre lang dienen und im 7. Jahr soll er unentgeltlich freigelassen werden. Ist er allein gekommen, so soll er auch allein gelassen werden. Und dann heißt es hier in Vers 5, wenn aber der Sklave erklärt, ich liebe meine Frau, mein Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden. Kann sich jemand vorstellen? Du bist Sklave und du bekommst frei, ohne dass du etwas tun musst, und du sagst, nee, ich möchte kein Sklave bleiben. Ist das eine gute Sache oder nicht? Ist das eine gute Sache? Ja oder nein? Das ist keine gute Sache. Wenn ich die Freiheit bekommen kann, wer möchte schon Sklave sein? Schauen wir mal weiter, wie es heißt. Vers 6. So soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder den Pfosten stellen und er soll ihm seine Ohren mit einem Pfriem durchbohren, damit er ihm diene für alle Zeiten. Das klingt ein bisschen komisch, nicht wahr? Da so ein Loch durchs Ohr zu machen. Aber die Idee war, jetzt, wenn man so ein Loch durchs Ohr hat, sieht man dann schön oder hässlich aus? Okay. Ist es natürlich, ein großes Loch im Ohr zu haben? Nein. Es gibt heute viele Leute, die halten das für besonders toll und je größer das Ohr, je größer das Loch, umso schöner. Aber das ist ein anderes Thema. Damals war das ein Zeichen der Unehre. Mit anderen Worten, wer freiwillig Sklave bleiben möchte, obwohl er die Freiheit haben könnte, der ist ganz schön dumm. Das ist das, was das Gesetz sagt. Bist du ganz schön dumm. Was Gott sagt ist, ich bin hier, ich habe dich eingeladen an den Berg Sinai. Ich möchte direkt zu deinem Herzen sprechen. Du kannst die totale Freiheit haben. Nicht nur von Ägypten, sondern sogar von der Sünde. Und du willst gar nicht. Das ist doch dumm, oder? Das ist dumm. Wir sind so dumm, wenn wir dieses unentgeltliche Geschenk der Freiheit nicht nur von irgendwelchen Problemen, sondern von der Sünde nicht annehmen. Wir sind dumm. Und übrigens sagt die Bibel, da werden wir später noch zu kommen, dass alle, die das dauerhaft ablehnen, auch ein Zeichen bekommen werden. Kommen wir später zu. Schauen wir gemeinsam in 2. Mose 24. Und so wird der sogenannte alte Bund geschlossen. Ein Bund, der eben nicht darauf basiert, dass das Gesetz im Herzen ist, sondern einfach nur aufgeschrieben wird, irgendwo erstmal zur Erklärung. Ein Bund, wo nicht der Mensch einen direkten Kontakt zu Gott hat, sondern wo es einen Mittler gibt. Ist das jetzt eine Verbesserung oder eine Verschlechterung? Das ist eine schlechtere Variante, nicht wahr? Das ist so ein halber Bund sozusagen. So auf dem Weg dahin, aber noch nichts Ganzes. Der alte Bund ist eigentlich nichts weiter als eine eingetrübte, verschlechterte, halbgegorene Variante dessen, was Gott vorgehabt hat. Und schauen wir mal, wer in diesem Bund die Initiative ergreift. 2. Mose 24 und dort Vers 3. Das heißt es, und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir was tun. Wollen wir tun, steht da. Im alten Bund, der jetzt geschlossen wird, hat Gott keine einzige Verheißung gegeben. Sondern die Versprechen, weißt du mal, was Verheißung heißt? Versprechen. Die einzigen Versprechen in diesem Bund, die es gab, kamen vom Volk. Und die haben gesagt, schreib uns auf, was wir tun sollen. Schreib uns auf, wann wir das Opfer bringen sollen, wie wir das Opfer bringen sollen, was wir tun sollen. Schreib die ganzen Regeln auf. Zack, 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 zack. Und wir tun sie. Bim, 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 bim. Dann sind wir glücklich. Frage. Hat jemand noch so einen Ehepartner wie meine Frau, der manche Sachen einfach nicht blickt? Also meine Frau beschwert sich manchmal. Wenn ich sage, sag mir doch einfach, was ich tun soll im Haushalt. Ja, schreib es einfach auf, zack, 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 dann tue ich das nicht. Ja? Und sie sagt manchmal, siehst du das nicht von alleine? Das ist eine schöne Illustration für den alten Bund, nicht wahr? Gott wünscht sich, dass wir es von innen heraus sehen und tun. Und nicht, dass uns jemand vorschreiben muss, tu das, tu jenes, nicht wahr? Wenn Gott 25.000 Regeln gibt und ich sie alle abhake und sage, jetzt habe ich alles richtig gemacht, bist du zufrieden, Gott? Dann ist das noch keine echte Beziehung, oder? Aber unglücklicherweise wollen die meisten Menschen so eine Art von Religion. Sag mal, was ich zu tun habe. Wie oft muss ich nach Mekka gehen? Wie viel Meditation muss ich machen? Wie oft muss ich den Rosenkranz beten, dass es endlich funktioniert? Schreib es auf. Schreib es auf Stein. Der alte Bund. Vom Ohr auf Stein. Das Feuer kam vom Busch zum Ohr, wurde aber in der Gehörtrommel sozusagen abgewiesen. Und von dort musste es erstmal wieder zurück auf Stein. Denn es heißt in 2. Mose 31, schauen wir da gemeinsam hin, in 2. Mose 31, Vers 18, erst jetzt, nachdem das Volk am Berg Sinai es abgelehnt hat, direkt Gott zu hören, erst jetzt schreibt Gott es auf die Steintafeln. Das heißt in Vers 18, und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem was? Mit dem Finger Gottes. Und wir sagen, was für eine tolle Sache, nicht wahr, dass der Finger Gottes in Stein schreiben kann. Frage, ist das so eine großartige Sache? Das ist schon toll, nicht wahr? Aber ist es für Gott schwer, in Stein was reinzuschreiben? Gott hätte sich gefreut, wenn er mit seinem Finger in das Gehirn hätte reinschreiben können. Das war für Gott nur, second hand, zweite Wahl. Variante B. So oft wird Gott auf Variante B zurückgedrängt, weil wir nicht bereit sind, unser Herz ihm zu öffnen. Wir wollen einfach alles richtig machen. Schreib es auf. Aber Gott ist damit nicht zufrieden. Gott möchte ihn deutlich machen, dass da mehr ist. Und so überlegt er sich etwas. Und Gott ist ja erfinderisch, nicht wahr? Wir haben das ja gesehen schon mit der Frau, nicht wahr? Immer wenn er irgendetwas Geistliches weitergeben möchte, tut er irgendein Gleichnis machen, nicht wahr? Sei es mit der Frau, sei es mit dem brennenden Dornbusch und so weiter und so fort. Und so überlegt er sich dieses Heiligtum. Er lässt diese ganze Stiftshütte bauen, um zu zeigen, wie der Mensch näher zu Gott kommen kann. Er erklärt ihn anhand den Opfern, wie wichtig, was er sich eigentlich wünscht, dass da jemand kommen wird, um die Sünde wirklich hinwegzunehmen. Weiß jemand, welche Arten von Opfer es gab? Das erste war Brandopfer. Was heißt Brandopfer? Was heißt Brandopfer? Was war beim Brandopfer besonders? Es wurde völlig verbrannt. Es stand für die totale Hingabe. Das erste Prinzip von Beziehung ist, ich muss mich ganz hingeben. Ohne Konsequenz, ohne Reserve. Was war ein anderes Opfer, was es noch gab? Sündopfer, Schuldopfer, nicht wahr? Wofür stand Sünde und Schuld? Gesetzlosigkeit, ja? Gesetzlosigkeit ist was? Lieblosigkeit. Das heißt, in einer Liebesbeziehung kann es keine Sünde geben, es kann keine Lieblosigkeit geben, es muss nach dem Gesetz Gottes gehen. Ansonsten kann, und das haben sie auch gelernt. Was gab es noch für Opfer? Brandopfer haben schon gesagt, völlige Hingabe. Dankopfer. Warum das? Weil eine Beziehung nicht einfach nur dann gut ist, wenn ich einfach nichts Verkehrtes mache. Ich möchte auch mal gelobt werden, nicht wahr? Und auch mal, meine Frau möchte auch mal hören, dass es Essen gut geschmeckt hat, nicht wahr? Gott möchte, dass wir ihm danken. Das Dankopfer ist nicht in der Bibel da, dass dann noch ein Kapitel in 3. Mose eingefügt wird, dass es noch unverständlich ist. Das Dankopfer sollte zeigen, in einer Beziehung soll man sich gegenseitig danken und loben. Gibt's noch ein Opfer? Das Speisopfer, wofür stand das Speisopfer? Weiß das jemand? Genau, das Speisopfer stand darauf, dass man auch materiell von Gott abhängig ist. So wie in auch einer tatsächlichen Beziehung Mann und Frau materiell voneinander abhängig sind. Gemeinsam teilen. Das heißt, all diese Opfer, all diese trockenen Opfervorschriften, hat jemand mal sich durch 3. Mose durchgelesen und sich gefragt, meine Güte, ist das trocken? Jedes einzelne Opfer, jedes einzelne beschriebene Ding dort deutet auf diese Beziehung. Aber Gott hat ein Problem. Weiß jemand, warum die Apostelgeschichte so viel spannender zu lesen ist als 3. Mose? Weil in Apostelgeschichte die Apostel das Gesetz Gottes im Herzen hatten, deswegen ausleben konnten, deswegen all die Prinzipien stehen dort als Geschichten, als auch erlebte Dinge. In 3. Mose gibt es fast keine Geschichten, warum nicht? Weil es nicht im Herzen drin war. Gott musste alles aufschreiben. Eine Satzung auf die nächste Satzung, auf das nächste Gesetz und wir denken, meine Güte, das ist langweilig. Aber Gott hatte keine andere Chance, er konnte keine Geschichten aufschreiben, weil es da so gut wie niemanden gab, der diese Prinzipien ausgelebt hat. Also, es könnte sein, dass wenn wir Gott nicht ganz treu nachfolgen, sind wir schuld daran, dass andere gelangweilt sind. So wie das Volk Israel schuld daran ist, dass 3. Mose ein bisschen schwer verständlich ist, weil Gott alles aufschreiben musste, anstatt er hätte berichten können, wie das im Leben der Menschen sich gezeigt hat. Aber trotzdem ist jedes einzelne Prinzip, wenn wir es lesen, wenn wir darüber nachdenken, ein Prinzip der Beziehung. So hat Gott diesen alten Bund zugelassen, aufgeschrieben als Erklärung. Aber hat dieser alte Bund irgendetwas an sich verändert? Hat das Blut, das da geschlachtet worden ist, haben diese ganzen Opfer irgendetwas wirklich getan? Nein, konnte nicht. Man könnte sich das so vorstellen. Der alte Bund ist wie die Erklärung zu einer Waschmaschine. Haben wir eine Waschmaschine zu Hause? Ich weiß, als wir unsere Waschmaschine zum ersten Mal gehabt haben, wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir verstanden haben, wie sie funktioniert. Aber dann hat es geklappt. Nehmen wir an, ich habe eine Beschreibung zur Waschmaschine und es ist alles genau beschrieben, wie lange dauert es, bis meine Wäsche sauber wird. Wozu ist eine Waschmaschine da? Eine Bedienungsanleitung zur Waschmaschine. Wozu ist sie da? Damit ich verstehe, wie die Waschmaschine funktioniert. Jetzt in unserer Analogie, was wäre die Waschmaschine? Der wahre Bund, nicht wahr? Den Bund, den Gott von Anfang vorgesehen hat. Worin besteht der Bund nochmal? Das Gesetz ins Herz und eine direkte Erkenntnis Gottes, die Sünde wegnehmen. Der alte Bund hat das nicht. Der alte Bund hat einen Mittler. Der alte Bund hatte all diese Opfervorschriften, die nur darauf hinweisen konnten, dass da etwas passiert. Der alte Bund ist also nur ein Rückschritt und ein Zwischenschritt zum wahren Bund. Eine Beziehung auf Distanz. Und dieser ganze Bund bestand nicht darauf, was Gott verheißen hat, denn der wahre Bund ist das, was Gott verheißen hat. Er sagt, ich will das Gesetz in eure Sinnen geben, nicht wahr? Ich will bewirken, dass ihr mich erkennt. Aber im alten Bund hat Gott es nur aufgeschrieben und das Volk hat gesagt, das werden wir tun, das werden wir halten, wir werden gehorsam sein. Wie lange hat es gehalten, dieser Gehorsam? 40 Tage, nicht wahr? Dann sind sie ums goldene Kalb gerannt und marschiert und getanzt. Und was hat Gott gemacht, als er das gesehen hat? Was hat er gemacht? Mach ich jetzt nicht. Was hat er durch Mose machen lassen? Die Tafeln des Bundes zerbrochen. Das Wort der Menschen war keine 40 Tage wert. Könnte es sein, dass wir ganz oft sagen, Gott, ich verspreche dir, das werde ich jetzt tun. Ich habe mir vorgenommen, ich werde diese Sünde besiegen. Sag mir nur genau, was ich tun muss. Dann mache ich es. Und wie lange verhält es dann? Hat jemand schon versucht, so richtig so, jetzt mache ich es, jetzt. Ich habe mich wahrscheinlich vorher noch nicht richtig angestrengt. Ich mache das jetzt einfach. Ich schreibe mir jetzt alles auf, was ich tun muss, und dann mache ich es. Wie lange hält es vor? Keine 40 Tage nicht, ja? Die waren auch gut mit den 40 Tagen, die haben die Gegenwart Gottes gehabt. Weil der Bund Gottes eben nicht auf unseren Verheißungen basiert, sondern auf seinen Verheißungen. Werden wir noch in den nächsten Tagen genauer anschauen. Der Bund ist gebrochen. Und dann macht Gott einen interessanten Vorschlag. Schauen wir mal gemeinsam in 2. Mose 33. Und das kann einem wirklich das Herz zerreißen. In 2. Mose 33, da sagt Gott etwas ganz Erstaunliches, das sollten wir ganz tief unser Herz lassen. Nachdem jetzt das Volk alles getan hat und der erste Zorn vorüber ist, sagt Gott: Und der Herr sprach zu Mose: Geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid, das ist der neue Bund, versprochen habe, indem ich sagte: Deinem Samen will ich es geben. Ich will aber einen Engel vor dir her senden und die Kananiter, Amoriter, Hethiter, Pherisiter, Jebusiter, Hiviter vertreiben in das Land, in dem Milch und Honig fließt, denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Gott sagt: Wisst ihr was, Israeliten? Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Ihr kommt ins Land Kanaan. Ich erfülle alle meine Verheißungen. Ich erfülle alle meine Prophezeiungen, aber ich werde nicht dabei sein. Ist das in Ordnung für euch? Lasst uns einen Deal machen. Ihr wollt mich nicht lieben, es ist in Ordnung. Ich habe euch was versprochen, ich verspreche es euch, aber ich bin nicht dabei. Ist das in Ordnung für euch? Was würdest du sagen, wenn Gott sagt: Mein Lieber, ich werde dir ein langes Leben schenken, ein gesundes Leben. Ich werde dir alle deine Wünsche in Erfüllung bringen lassen. Du wirst ein Haus haben, ein Auto haben, eine Familie haben, aber ich werde nicht dabei sein. Möchtest du das haben? Ich werde dir alle deine Wünsche erfüllen, nur ich kann nicht dabei sein, weil du festhältst an der Sünde. Würdest du den Deal annehmen? Sei ehrlich. Würdest du den Deal annehmen? Ich bringe dich nach Kanaan. Ich schicke jemanden, der das tut. Ich kann nicht mit. Dann geh lieber alleine. Und als das Volk das gehört hat, da fängt es an zu dämmern, dass es nicht darum geht, nach Kanaan zu gehen. Es geht nicht darum, 10 Jahre länger zu leben, weil wir die Gesundheitsreform haben. Es geht nicht darum, irgendwann mal eine Krone auf dem Haupt zu haben. Es geht darum, mit Gott zu sein. Sie reißen ihren Schmuck vom Körper, haben eine Erweckung, Reformation, und dann sagt Mose stellvertretend für das Volk etwas Erstaunliches. Er sagt in Vers 14 bis 16, und er sprach: Soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Gott fragt nochmal: Soll ich jetzt mitgehen oder nicht? Wie gesagt, es ging nicht darum, ob die Verheißung sich erfüllen. Die Verheißung hat sich erfüllt, aber Gott sagt: Willst du, dass ich dabei bin oder nicht? Schon am Anfang ihrer Beziehung waren Israel und Gott am Scheideweg. Gott sagt: Okay, ich erfülle alles, was du möchtest, aber ich weiß nicht, möchtest du, ob dass ich dabei bin? Möchtest du mich in deinem Leben? Und Mose sagt etwas Spannendes. Er sagt: Wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass, was steht jetzt da? Du mit uns. Wer ist unsere Serie? Gott mit uns. Nichts macht Sinn, wenn Gott nicht mit uns ist. Ist Gott mit dir? Ist Gott wirklich mit dir? Oder hast du nur Erfolg im Leben? Oder bist du nur gesegnet? Wir stellen hier fest, Gott hätte das Volk sogar gesegnet mit materiellem Segen, mit Erfolg, mit allem Möglichen, aber er wäre nicht dabei gewesen. Es ist möglich, von Gott gesegnet zu sein, ohne mit ihm zusammen zu sein. Geht dir gut, ist Frieden, keine Krankheit, aber ist Gott mit dir? Gott fragt dich: Möchtest du mit mir sein? Darf ich mitgehen? Denn du musst wissen, wenn ich mit dir bin, ich bin ein Feuer. Ich kann mich halt nicht kontrollieren. Gott ist so entflammt, er kann das nicht regulieren. Denn wohin dieses Feuer der Liebe kommt, verzehrt er die Sünde. Er sagt, wenn ich mit dir gehe und an der Sünde festhältst, würde ich dich vertilgen. Ich bin bereit, darauf zu verzichten. Das Gleiche sagt er zu uns auch. Wenn du nicht bereit bist, auf die Sünde zu verzichten, dann kann er nicht dabei sein. Er kann nicht. Gott erneuert den Bund in 2. Mose 34. Und dort Vers 14 und 15, da heißt es, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name wie ist? Wow. Wow. Wie ist der Name des Herrn? Bin mir sicher, das hat wahrscheinlich noch keiner gelesen, oder? Wie heißt Gott? Oh, Vers 14, habe ich es nicht gesagt? 2. Mose 34, Vers 14. Wie heißt Gott? Der Eifersüchtige. Ja, wir haben gewusst, dass Gott eifersüchtig ist, nicht wahr? Steht im zweiten Gebot. Aber haben wir gewusst, dass einer der Namen Gottes ist, der Eifersüchtige? Frage, wann ist jemand eifersüchtig? Wenn er liebt. Es gibt Leute, die, da gibt es einen Nebenbuhler, die sind nicht eifersüchtig. Warum? Weil sie vielleicht selbst niemand anders haben, ja? Gibt es solche Paare nicht, wahr? Das ist so, ja, so. Egal. Aber wenn jemand wirklich liebt, dann ist er eifersüchtig. Jetzt, es gibt, das Wort eifersüchtig bei uns hat so einen negativen Beigeschmack, weil es auch oft verwendet wird, wenn ich einfach nur das Gefühl habe, mein Partner ist. Nicht wahr? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin eifersüchtig. Aber kommt das bei Gott vor? Nein, wenn er eifersüchtig ist, dann weiß er, dass das der Fall ist, nicht wahr? Weil er den Menschen kennt. Ist es nicht interessant, dass Gott sagt, ich bin eifersüchtig? Das zeigt mir, dass Gott wirklich echte, nicht nur irgendwelche theologische Abstrakte, sondern echte Liebe empfindet. Er ist wirklich eifersüchtig. Er ist wirklich eifersüchtig, wenn wir andere Dinge tun, die ihm nicht gefallen. Ernsthaft. Das ist sein Name sogar. Das ist ein Teil seines Charakters. Wenn wir wissen im Kopf, eigentlich gefällt das Gott nicht, aber ich schaue es mir jetzt trotzdem an oder ich esse das jetzt trotzdem oder ich mache das jetzt trotzdem, weil ich es jetzt, ja, dann ist Gott eifersüchtig. Er ist richtig eifersüchtig. Und keine andere Geschichte könnte besser illustrieren, was dieser alte und neue Bund miteinander konkurrieren, als im gleichen Kapitel 2. Mose 34, Vers 29 bis 35. Dort heißt es, als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte. Warum? Weil er mit ihm geredet hatte. Wie hat er mit ihm geredet? Direkt. Was hat Mose erlebt? Frage, was hat er erlebt? Den wahren Bund, den neuen Bund. Der neue Bund gibt es nicht erst seit Jesus. Seit wann gibt es den neuen Bund? Das, was die Bibel den neuen Bund, den wahren Bund nennt. Seit wann gibt es den? Seit Adam und Eva. Die hatten schon das Gesetz im Herzen. Mose hat im neuen Bund gelebt, im wahren Bund, während das Volk Israel unten im Tal so in so einem alten Bund lebte. Ja, so auf Distanz. Und Mose, der einen direkten Kontakt zu Gott hatte, der hat das wiedergespiegelt, reflektiert, das Licht der Herrlichkeit Gottes auf seinem Angesicht. Und jetzt kommt er runter, was passiert? Vers 30, und Aaron und alle Kinder Israel sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte. Was passiert? Er fürchteten sich. Er fürchtet sich nicht nur vor Mose, vor Gott, sie fürchten sich sogar vor Mose. Warum? Weil der Gott abstrahlt. Da sehen wir wie unfähig die zur Liebe waren. Sie wollten einfach nicht. Aber Gott ist so gnädig, nicht wahr? Und diese Gnade Gottes, zu sagen, okay, ich verstehe, ich merke schon, ihr seid noch nicht so weit, aber vielleicht seid ihr später so weit. Ich habe Geduld mit euch, zeigt sich in dem Verhalten von Mose. Was macht Mose jetzt? In Vers 33. Als nun Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte eine was? Eine Decke auf sein Angesicht. Warum? Er hat es verhüllt. Die Menschen wollten nicht direkt zu Gott reden, also sagt Gott, okay, dann mache ich da so eine Decke davor, so einen alten Bund. Wir machen es ein bisschen ungenau, dass ihr noch eine Chance habt, mit mir zu sein, auf Distanz. Dann lasst uns erstmal auf Distanz bleiben, lasst uns aber uns nicht völlig aus den Augen verlieren. Vielleicht ändert sich was in eurem Herzen. Ich bleibe weiter bei euch, ich begleite euch Stück für Stück, aber ich komme euch nicht zu nahe, weil ich weiß, wenn ich euch zu nahe komme, dann werdet ihr entweder verzehrt oder wir müssen unsere Beziehung ganz aufgeben. Eine Decke vor dem Kopf. Und dann heißt es, Vers 35, und die Kinder Israels sahen dann das Angesicht Mose, dass die Haut desselben strahlte, und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Wenn Mose mit Gott geredet hat, hat er direkt gesprochen. Wenn er mit dem Volk geredet hat, hat er was gehabt? Eine Decke. ein Sinnbild dafür, dass das Volk Gottes ein Brett vorm Kopf hatte. Sie wollten es einfach nicht sehen. Sie wollten es einfach nicht sehen, wie sehr Gott sie liebt. Sie haben ihre Sünde mehr geliebt als Gott. Könnte es sein, dass ganz oft wir auch lieber einen formalen Gottesdienst haben wollen, eine formale Religion, einfach ein paar Regeln, die wir einhalten, weil wir unsere Sünde, unser falsches Leben mehr lieben als Gott. Könnte das sein? Abschließend nur einige ganz wenige Highlights aus den Büchern, die angeblich so langweilig sind. Schauen wir mal ganz kurz in 3. Mose 2, Vers 13. Denn das Feuer, das vom Busch zum Ohr kam und vom Ohr zum Stein, so hat sich wünscht sich Gott, er soll ja wieder zurück ins Herz. Er wünscht sich irgendwo einen Weg zu finden in das Herz hinein. In 3. Mose 2, Vers 13 heißt es, alle deine Speisopfergaben sollst du mit Salz würzen und darfst das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen in deinem Speisopfer. Jedes einzelne Opfer sollte gesalzen werden und dieses Salz war das Salz des Bundes. Frage, wozu braucht man Salz? Zum Würzen, das stimmt. Wozu haben damals die Menschen Salz verwendet? Zum Konservieren, heißt haltbar machen. Was sagt uns das über den Bund? Gott möchte einen haltbaren Bund, einen ewigen Bund. Was für ein Verfallsdatum hat dein Bund mit Gott? Wie lange sind wir mit Gott verbunden und dann bricht es wieder? Verbunden, bricht. Seht ihr, Gott wollte mit all diesen Dingen, Gott hat ja keine Freude daran, einfach so diese Regeln aufzustellen. Jetzt, wenn du, ich meine, das hat ja für das Opfer keinen Sinn gemacht, ob das gesalzt ist oder nicht, ich war eh verbrannt. Aber Gott wollte mit all diesen Dingen Lektionen ausdrücken. Der Bund muss dauerhaft sein, er muss konserviert sein, er muss ein Haltbarkeitsdatum haben, nämlich die Ewigkeit. Noch ein anderes Beispiel, in 3. Mose 24. Wir machen nur ganz wenige Beispiele. In 3. Mose 24 und Vers 8. 3. Mose 24, Vers 8. Und es lohnt sich mal, durch diese Bücher, 3. Mose, 4. Mose durchzugehen und diese Beziehung zwischen Gott und seinem Volk darin zu erkennen. 3. Mose 24, Vers 8. Sabbat für Sabbat soll er sie beständig vor dem Herrn aufschichten. Da geht es um diese Schaubrote im Heiligtum als Gabe von den Kindern Israels. Das ist ein was? Ewiger Bund. Was bedeutet das, wenn ich jeden Sabbat da ins Heiligtum gehe und erneut Schaubrote rein tue? Gehe ich wieder raus. Nächsten Sabbat komme ich wieder und bringe neue Schaubrote. Was für eine Idee verkörpert sich denn da? Ist was beständig, genau, aber außerdem, wenn ich jeden Sabbat hingehe, also stellen wir uns das praktisch vor, jeden Sabbat kommen dann die Priester und bringen neues Brot. Brot. Alte weg, neue rein. Jeden Sabbat. Welche Idee verbildet sich? Erneuern. Da muss ständig etwas Neues hinzugefügt werden. Warum? Weil eine Beziehung braucht ständig neuen Input. Immer wieder neu. Immer wieder neu. Denn wenn ich mich auf die Erfahrung von letztem Jahr beziehe oder wie wir uns kennengelernt haben, dann es braucht immer wieder neues Futter. Eine Beziehung muss nicht nur haltbar sein, sie muss immer wieder erneuert werden, braucht immer wieder neues Futter. Jedes einzelne dieser Opfer, dieser Zeremonialopfer des alten Bundes waren auf Stein und auf Papier geschriebene Ideen, die eigentlich ins Herz hätten sollen. Und so müssen wir sie lesen. Alles Prinzipien über die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Noch ein Beispiel, 4. Mose 10. 4. Mose 10, Vers 33. Dort heißt es, so brachen sie auf vom Berg des Herrn 3 Tagesreisen weit und die Lade des Bundes des Herrn zog 3 Tagesreisen vor ihnen her, um ihnen einen Ruheplatz zu erkunden. Hier kommt zum allerersten Mal in der Bibel das Wort Bundeslade vor. Die Lade wird schon vorbeschrieben, auch was dazu gehört, aber hier wird sie zum ersten Mal Bundeslade genannt. Wir haben alle den Begriff Bundeslade schon mal gehört, oder? Bundeslade ist bekannt, oder? Was ist die Bundeslade? Wofür steht die Bundeslade? Beinhaltet das Gesetz. Okay, was noch? Wofür steht die Bundeslade? Für die Bibel? Für den Thron Gottes? Was haben wir? Wofür noch? Wofür steht die Bundeslade? Für eine Beziehung. Für einen Bund. Deswegen heißt sie Bundeslade. Sie sollte den Bund illustrieren. Alles im Heiligtum ist eine Illustration. So wie Adam und Eva eine Illustration waren, ein Gleichnis. Jetzt, was wird illustriert in der Bundeslade? Was war das Besondere an der Bundeslade? Wir haben Gold, nicht wahr? Was war da noch? Das ist das Entscheidende an der Bundeslade. Das Gesetz war wo? Innen drin. Und wo waren die ganzen Gesetze des alten Bundes? Außen. Was wollte Gott damit illustrieren? Die alten Gesetze des alten Bundes, das ist die äußerlich. Aber mein Gesetz soll wohin? Innen hinein. Da möchte Gott wohnen. Das ist der Thron Gottes, nicht wahr? Das hinein. All diese einzelnen Lektionen sollten den Menschen helfen zu verstehen, was Gott eigentlich möchte. Und ich glaube nicht nur die Israeliten, manchmal auch wir haben dieses Brett vorm Kopf, wenn wir die Bibel lesen, nicht wahr? Und sagen, ah, es gab eine Bundeslade, interessant. Naja, nächster Punkt. Gott möchte, dass wir nachdenken und verstehen alles in der Bibel. Wir haben gesagt, Jesus sagt, liebe Gott von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele, von deinem ganzen Gemüt, deinen Nächsten wie dich selbst, darin hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Finde einen Vers in der Bibel, der nicht davon spricht. Wirst du nicht finden. Jedes einzelne Geschlechtsregister, jedes Opfergesetz, alles in der Bibel spricht von der Liebe zu Gott und der Liebe zu Menschen. Jedes einzelne Detail, jeder Haken, jede Öse, jedes purpurfarbene Seekuhfell im Heiligtum spricht in irgendeiner oder einer anderen Form davon. Aber wir haben meistens eine Decke vorm Kopf, Brett vorm Kopf, wie die Israeliten. Weil wir wollen Regeln, die wir einhalten, dann wären wir glücklich. Nein, Gott möchte eine Beziehung, Gott mit uns. Und dann, ganz am Ende, im 5. Buch Mose fasst Gott einige wichtige Prinzipien zusammen, die wir ganz im Abschluss anschauen wollen, in 5. Mose 4, Vers 13. Und heißt es, und er verkündigte euch seinen Bund. Von welcher Stelle in der Bibel spricht das hier? Wann hat er das gemacht? Gott verkündigt euch seinen Bund. 2. Mose 20. Und worin besteht der Bund? Lesen wir weiter. Den er euch zu halten gebot, nämlich die was? Die was? 10 Worte. Wovon sprechen die 10 Worte? Frage. Sind das die 10 Gebote? Ja oder nein? Ja. Wie viele Worte haben die 10 Gebote? Hat jemand mal gezählt? Ich habe es nicht gezählt. Aber sind das 10 Worte? Sind mehr, oder? Jetzt, was meint Gott, wenn er sagt 10 Worte? Meint er die 10 Gebote? Ja. Meint er damit den Wortlaut der Worte auch? Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Es sind mehr als 10 Worte. 10 Worte sollen uns illustrieren, sind 10 Gedanken, 10 Liebesprinzipien in Worte gefasst. Und das hat Jesus verstanden, als er in der Bergpredigt sagt, euch ist gesagt worden, du sollst nicht töten, aber habt ihr darüber nachgedacht, dass wenn ihr schon den Gedanken sagt, du Idiot, hast das Gebot übertreten. Das sind 10 Worte, 10 Ideen. Das ist der Bund. Der Bund Gottes ist nicht das Gesetz auf Stein geschrieben, der Bund Gottes ist die Idee hinter dem Gesetz. War Gott Liebe zu allen Zeiten? Ja oder nein? Ja? Ja oder nein? Ist das Gesetz Gottes ewig? Ja oder nein? Galt das 4. Gebot ewig? Ja oder nein? Ja. Gab es den Sabbat seit Ewigkeiten? Nein. Sabbat ist erfunden worden. In der Schöpfung. Aber das Prinzip dahinter gab es schon immer. Sehen wir? Gott hat die 10 Gebote nicht bei der Schöpfung erfunden, aber der Sabbat ist bei der Schöpfung erfunden worden, am 7. Tag. Das sagt die Bibel eindeutig, da ist ein Ursprung. Aber die Idee dahinter, das Prinzip ist, war schon ewig. 10 Worte, das ist der Bund. Und diese Prinzipien, diese Ideen, durch die die ganze Bibel zerstreut sind, sollen hinein in unser Herz. Das ist der ganze Wunsch Gottes. Die ganze Religion geht darum. Das ist der einzige Zweck der Bibel. Schauen wir weiter. Im nächsten Vers, in 5. Mose 5, Vers 1 und 2, finde ich ganz toll, was hier steht. 5. Mose 5, Vers 1 und 2, dort heißt es, und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen, höre Israel, die Satzung und Rechtsbestimmung, die ich heute vor euren Ohren rede, und jetzt stehen 4 Dinge. Lernt, bewahrt sie, Verzeihung, es sind 3 Dinge. Erst haben sie es gehört und dann lernt und bewahrt sie, um sie zu tun. Also insgesamt 4 Dinge. Erst hören, dann was? Lernen, dann was? Bewahren, Salzbund und dann tun. Hören, lernen, bewahren, tun. Das Feuer Gottes, das vom Busch zum Ohr gelangt war, dort abgewiesen wurde und erstmal wieder auf Stein verbannt wurde, versucht vom Stein zurückzukommen ins Herz. Schon im Alten Testament versucht er immer wieder, die Menschen zu zeigen, hey, es geht nicht nur um die Beschneidung außen, es geht um die Beschneidung des Herzens. Es geht nicht darum, die 10 Gebote äußerlich zu erfüllen, es geht sie innerlich zu tun. Immer wieder versucht er, den Weg zurückzufinden zum Herzen. Und schaut mal, was in Vers 3 steht. Diese Bücher sind so gewaltig. 5. Mose 5, Vers 3. Dort heißt es, nicht mit wem? Nicht mit unseren Vätern hat diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute alle am Leben sind. Frage, als 5. Mose, wann spielt 5. Mose? Weiß das jemand? Wann spielt 5. Mose? Wann spielt 5. Mose? Ganz am Ende der Wüstenwanderung, richtig? Wann spielt 2. Mose 20? Ganz am Anfang. Da waren zwei Generationen, nicht wahr? Zu wem hatten 2. Mose 20 gesprochen ursprünglich? Zur ersten Generation, richtig? Zu wem spricht 5. Mose 5? Zur zweiten Generation. Und was sagt 5. Mose 5? Den Bund, den Gott gemacht hat, habe ich nicht mit denen gemacht, sondern mit euch. Was heißt das? Das heißt, dass Gott mit jeder Generation neu einen Bund schließt. Gott sagt, mich interessiert nicht, was mit den Vorfedern war, ich schließe einen Bund mit euch. Gott sagt, mich interessiert nicht, was mit Abraham, Isaac und Jakob war, ich möchte einen Bund mit dir. Mich interessiert nicht, was mit den Reformatoren, den Adventpionieren, mit wem auch immer gewesen ist, ich möchte einen Bund mit dir. Mit dir. Mit dir und mit dir allein. Schauen wir gemeinsam in 5. Mose 5, Vers 29. Denn diese zweite Generation war weitaus besser als die erste. Wir wissen das nicht, wahr? Die zweite Generation hat viel mehr geglaubt. Sie waren erweckt von Gott und sind ins Land Kanaan eingezogen. Und Gott ruft aus, als eine Generation vor sich hat, die größtenteils das getan hat, was er getan hat. Vers 29. Oh, wenn sie doch immer ein was? Ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und alle meine Gebote alle Zeit zu halten, damit es ihnen gut ginge und ihren Kindern ewiglich. Oh, wenn sie doch immer so ein Herz hätten. Können wir uns vorstellen, wie Gott ausruft und sagt, können wir uns vorstellen, wenn du heute nach dem Abendmahl rein vor Gott dastehst und Gott sagt, oh, wenn du doch immer so wärst. Wenn du immer so ein Herz, wenn dein Herz so bleiben würde, wenn es mit Salz eingerieben werden würde, dass es nicht wieder verderben würde. Oh, wenn das nur so wäre. Können wir sehen, wie Gott sich das wünscht, wie das ausruft, wie sein Sehnen ist, dass wir bei ihm bleiben, ihm verbunden sind. Übrigens, was bedeutet es, ganz kurz, wenn es hier steht, ihn zu fürchten? Heißt es, Furcht vor ihm zu haben? Nur, dass es jemand noch nicht weiß oder missversteht, ganz kurz zurück zu 2. Mose 20, da wird das erklärt. In 2. Mose 20 und dort Vers 20 heißt es, Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei. Was ist der Grund? Damit ihr nicht sündigt. Was ist Sünde? Lieblosigkeit. Was ist Gott zu fürchten? Nicht zu sündigen. Das heißt, nicht lieblos zu sein. Das heißt, Gott zu lieben. Also wenn es heißt, fürchte Gott, könnte man auch übersetzen mit liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, von ganzem Denken, von ganzem Gemüt. Das ist fürchte Gott. 5. Mose 6. Gott versucht, wird verzweifelt in das Herz seiner Nachfolger hineinzudringen. 5. Mose 6, gleich am Ende angelangt, in 5. Mose 6, ab Vers 4. Ganz bekannter Vers. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Was sagt er dann? Das ist die ganze Essenz. Jesus sagt mal, das ist das größte Gebot. Du sollst deinen Herrn lieben. Mit jedem deiner Gedanken. Mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und meine Lieben, lasst uns ganz ehrlich sein, ohne zu melden und ohne aufzustehen. Aber lieben wir Gott mit jedem Gedanken? Oder folgen wir den Regeln, die Menschen aufgestellt haben, aus der Schrift? War ja nicht verkehrt. Es war ja nicht verkehrt, das zu tun, was Mose gesagt hat. Aber das war nur der halbe Schritt. Gott war damit nicht zufrieden. Es reicht ihm nicht auf Dauer, einfach nur eine Facebook-Beziehung mit uns zu haben. Gott möchte von Angesicht zu Angesicht. Er möchte eine innige Liebesbeziehung zu uns haben. Liebst du Gott mit jedem deiner Gedanken? Von ganzem Herzen. Oder bist du halt einfach treu, weil du so erzogen worden bist oder weil du gesehen hast, es ist richtig. Tust halt alles, was man so sagt, was in der Bibel steht. Das ist ein großer Unterschied. Und es könnte sein, dass wir mit all der Bibelkenntnis, die wir haben, ganz tief im alten Bund leben. Und wir haben immer gesagt bekommen, der alte Bund ist abgeschafft. Ja, theologisch ist es abgeschafft, aber es sagt ja nicht, dass man nicht weiß. Ich meine, wir kommen später noch dazu. Das Volk Israel, irgendwann waren die Schlacht auf abgeschafft. Die haben trotzdem weiter geschlachtet. Könnte sein, dass der alte Bund ist abgeschafft. Stimmt, aber es könnte sein, dass du immer noch dran lebst. Es könnte wirklich sein, dass wir noch immer dran leben. Er sagt weiter: Und die Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du wo tragen? Auf dem Herzen. Gott wünscht sich so ähnlich, schon im Alten Testament, in 5. Mose, dass die Worte von hier wieder dahin kommen. Das waren drei Schritte, die wir heute betrachtet haben. Vom Busch zum Ohr. Vom Ohr zum Stein. Vom Stein zum Herz. Gott ist entbrannt für sein Volk, als es noch in der Wüste, als es noch in der Sklaverei war. Und er wollte zu ihnen sprechen. Sie haben es abgewiesen, gesagt, nicht zu schnell, nicht zu viel, nicht zu direkt. Er musste es aufschreiben. Auf Stein. Aber seit der Zeit versucht er, seinem Volk beizubringen, diese Gedanken, diese Ideen dahinter, die sollen nicht auf Stein bleiben, die sollen ins Herz. Die Worte, die dir heute gebiete, all die 10 Gebote, die er wiederholt, die sollst du auf dem Herzen tragen. Und heißt es, Vers 7, und du sollst deinen Kindern einschärfen, davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Wenn du in jemanden verliebt bist, was machst du? Okay. Ständig an ihn denken, nicht wahr? Du wachst auf und was ist dein erster Gedanke? Oh, heute muss ich Hausaufgaben machen. Na, heute, ich muss den Müll rausbringen. Ist das der erste Gedanke, wenn du frisch verliebt bist? Nein. Wenn du frisch verliebt bist und du in Facebook bist, was schreibst du, was wirst du da so posten? Bilder von deiner Wohnung? Bilder von deinem Auto? Bilder von deinem Lieblingsfußballer? Nein, Bilder von deiner Freundin, oder? Wann ist es das letzte Mal vorgekommen, dass du aufgewacht bist und dein erster Gedanke war, Gott, ich habe dich so lieb? Ins Bett gegangen bist, dein letzter Gedanke war, Gott, ich habe dich so lieb. Du in der U-Bahn saßt auf dem Weg zur Arbeit, das ist ja das, was dort steht. Wenn du auf dem Weg, na, es steht in die U-Bahn, nicht wahr, weil es gab noch keine U-Bahn. Wenn du auf dem Weg zur U-Bahn bist, wenn du zu Hause die Wäsche bügelst, wo denkst du nach? Wenn du in der Dusche stehst, wo auch immer, ist Gott da mit dir? Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Gott weiß ja, dass wir so vergesslich sind, deswegen möchte er uns daran erinnern. Über den Augen ist was? Was ist hier? Unser Denken, unsere Entscheidung, unser... Da möchte er hin, da. Aber das Ding ist, Gott kann da nicht freiwillig hinein. Und 2. Mose 20 beweist es. Er hat es versucht über das Ohr, nicht wahr? Aber wenn der Mensch sagt, nein, kein Eintritt, dann geht er zurück. Umweg auf den Stein. Und versucht von dort hinein, ja, in unser Herz zu sprechen, wenn wir es lesen, darüber nachdenken. Als allerletztes, der letzte Abschnitt für heute, 5. Mose 18. Gott sagt, das ist gut für eine Zeit so. Ich habe Verständnis mit euch. Ich habe euch so lieb. Ich ertrage jetzt mal eure Hartnäckigkeit, aber ich werde mich nicht auf ewig damit abfinden. Schauen wir in 5. Mose 18, wie es dort heißt, in Vers 15, da sagt Mose, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du was? Du sollst hören, es muss in dein Ohr hinein. Einen Propheten wie mich. Sagt die Bibel, gab es noch einen Propheten wie Mose? Ja oder nein? Sagt die Bibel was darüber? Die Bibel sagt am Ende von 5. Mose, es entstand nie wieder ein Prophet in ganz Israel wie Mose. Steht da. Jetzt die Frage ist, wer ist da gemeint? Wer war der Prophet wie Mose? Was war das Besondere an Mose, was ihn von allen anderen Propheten ausgezeichnet hat? Es gab viele Dinge, aber was war so das vielleicht Wichtigste? Von Angesicht zu Angesicht Gott gesprochen. Er hat das Volk herausgeführt, nicht wahr? Er hat das Volk aus der Knechtschaft herausgeführt, mit Gottes Hilfe. Welcher Prophet war in dieser Hinsicht so wie Mose? Jesus. Gott sagt, da wird jemand kommen, so wie Mose. Ich werde es ein zweites Mal versuchen. Ich werde ein zweites Date mit euch arrangieren. Und diesmal müsst ihr hören. Es heißt hier in Vers 16, ganz so wie du es von dem Herrn, deinem Gott am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, ich will von nun an die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht mehr hören, das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Gott bezieht sich genau auf diese Geschichte in 2. Mose 20 und sagt dann, und der Herr sprach zu mir, sie haben recht geredet, ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder wecken und meine Worte wohin? In seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was sie im Gebiete Gott sagt. Mein erster Versuch, vom Feuer des Busches in euer Herz hineinzusprechen, ist misslungen. Ich musste den Rückzug antreten auf den Stein. Das da aufschreiben. Ich werde einen zweiten Versuch nehmen. Ich werde diese Worte nochmal nehmen und werde sie in den Mund eines Propheten legen, der zu euch kommen wird. Und der wird euer Herz erreichen. Jesus. Und das Wort wurde Fleisch. Sein Name? Immanuel. Gott mit uns. Wer von euch möchte sagen, ich habe genug mit diesem alten Bund. Ich habe genug damit, Regeln zu tun. Ich habe es satt, einfach nur das Richtige zu tun. Ich möchte Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Ich möchte weg von den Buchstaben hin zum Geist in mein Herz. Gibt es jemanden, der sagt, das habe ich nötig, dringend nötig? Wollen wir gemeinsam aufstehen und Gott bitten und zu ihm beten? Lieber Vater im Himmel, du hast gesehen, was ein gewaltiges Thema wir studiert haben. Das Volk Israel hat damals dich nicht hören wollen. Sie haben gesagt, dass die Worte, von denen die Bibel sagt, dass in ihnen das Leben ist. Sie haben gedacht, das ist der Tod. Und so oft passiert es auch, dass wir die Worte, die unser Leben sein könnten, beiseite legen, weil wir uns ertappt fühlen, weil wir uns schlecht fühlen, wenn wir es lesen, weil wir vielleicht unsere Gewohnheiten ändern müssen. Jesus, lass uns nicht diesen Fehler machen, den das Volk Israel gemacht hat. Lass uns erkennen, dass in all dem, was die Bibel sagt, inklusive 3. Mose und all dieser scheinbar so langweiligen Gesetze, dass du eine Sache immer wieder und immer wieder und immer wieder versuchst, deutlich zu machen. Dass du uns liebst und dass diese Liebe, die du hast, auch in unser Herz hinein möchte. Dass wir gemeinsam die gleichen Gedanken haben, dass unsere Herzen in Gleichtakt schlagen, was man ja dann landläufig Liebe nennt. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, hilf mir, hilf jedem Einzelnen von uns, dass wir hindurchdringen von einer Steinreligion zu einer Herzreligion, von einem Gehorsam von Regeln dazu, dass die Regeln und die Prinzipien hinter den Regeln unser eigenes werden, was nur durch deinen Geist möglich ist. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns die Augen geöffnet hast für dieses so gewaltige Thema und so wichtige Thema. Und dass wir uns nicht zufrieden geben mit einer Distanzbeziehung zu dir, wo jemand anders noch zwischen uns steht. Bitte hilf du uns, dich zu erkennen, wie du es bist. Und hab Dank, dass wir schon am nächsten Dienstag die Gelegenheit haben werden, darüber viel mehr zu erfahren. Wenn das Thema sein wird, Gott erkennen, wie er wirklich ist. Führe uns jetzt gesund nach Hause und lass uns über dieses Thema nachdenken, so wie wir es gelesen haben. Denn nur durch das Nachdenken kommen diese Ideen und Gedanken und Wahrheiten in unser Gehirn hinein und können uns dort verändern. Lass uns nachdenken und lass es uns umsetzen. Amen.